Willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat. Heute zu Gast bei Tobias Große Puppendahl in Friedrichshain in Berlin im Porsche Digital Lab. Hallo Tobi.
Hallo, Jonathan.
Freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Ganz kurz, wir fangen immer gleich an. Ich würde dich bitten, weil Benjamin heute nicht da ist, der leider verhindert ist. Ich würde dich bitten, einmal ganz kurz zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was dich so geprägt hat, wie du im Endeffekt jetzt bei Porsche gelandet bist. Und genau, erzähl uns mal.
Ich wurde schon mal einmal gefragt von unserem Studiengang Informationssystemtechnik, ob ich so einen Mentor-Vortrag mal vorbereiten könnte über meinen Werdegang. Und dann habe ich mir mal so überlegt, wo fängt das eigentlich an? Und das fängt eigentlich bei der Animation vom Solitär an auf dem 386er, damals auf Windows 3.0 oder Windows 3.1. Und ich fand das irgendwie unglaublich faszinierend und habe dann irgendwann angefangen, dann auch in recht jungen Alter dann zu programmieren, irgendwie eigene Sachen zu machen. Damals war so die das Geilste, was ich gemacht habe, so dass so der Computer dann beept oder so, ne? Das gab's ja die den Basic Command beep. Daraus hat sich das eigentlich alles entwickelt. Liebe zu Technik, insbesondere gerade auch im Informatikbereich. Habe einige Praktika gemacht, dann auch im Bereich Maschinenbau und habe mich dann entschieden, okay, Informatik habe ich damals gedacht, das kann ich. Also mache ich irgendwie was, was da noch zukommt, also Informatik und Elektrotechnik. Dass ich Informatik konnte, das will ich jetzt heute Gott sei Dank nicht mehr von mir behaupten, damals war ich so vermessen. Habe dann in Darmstadt Informationssystemtechnik studiert, also eine Mischung aus Informatik und Elektrotechnik, und habe da eigentlich so das Beste aus allen Welten irgendwo mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch so die Basis für das, was ich heute mache. Das heißt also wirklich extrem breiten technologisches Spielfeld zu bespielen. Bin da während meines Studiums auch schon sehr stark mit dem Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Kontakt gekommen, auch in Darmstadt. Dort haben wir uns sehr stark Gedanken gemacht über so die vernetzte Zukunft, gerade im Bereich Home Automation und auch im Bereich des assistierten Lebens, sowohl für junge als auch für ältere Personen. Habe dann mal irgendwann angefangen, so eine intelligente Couch zu bauen, die dann, je nachdem, wie ich drauf sitze, das Home Automation System steuert. Und darauf ist eigentlich so alles, was ich dann in den nächsten Jahren gemacht habe, entstanden. Ich bin dann nach meiner Masterarbeit, wo es sehr stark um den Bereich Gestenerkennung ging, dann auch zum Fraunhofer-Institut dann als Doktorand dann gewechselt und habe da ein neues Thema angefangen, wo es darum ging, einen sturzerkennenden Boden zu entwickeln. Also gerade fürs assistierte Leben. Man mag vielleicht fragen, warum brauche ich überhaupt einen Boden? Warum kann das irgendwie kein Knopf, den ich trage? Und das ist ganz einfach, weil beispielsweise Senioren mit Demenz beispielsweise diesen Knopf auch gar nicht verstehen und auch alles, was sie im Körper tragen, meist recht schnell wieder loswerden. Und das war die Motivation und dann haben wir einen großen Touchscreen entwickelt für den Boden, der unter einem normalen Parkett komplett unsichtbar dann verlegt wird, einfach als Matte. Und parallel dazu habe ich dann meine Research gemacht, habe viel im Bereich kapazitive Sensorik geforscht, wie nehme ich Personen wahr mit kapazitiver Sensorik, Gestenerkennung oder beispielsweise im Raum, wie lokalisiere ich Personen, aber auch Kommunikation zwischen Geräten, also man könnte sich vorstellen, dass dann die Smartwatch mit dem Smartphone dann kommuniziert, einfach nur über den Körper als Kommunikationskanal, was super spannend war. Über meine Arbeit dann in der Research, gerade über diese Kommunikationsgeschichte auch, bin ich dann nach meinem PhD immer stärker in Kontakt gekommen mit Microsoft Research. Dann haben sich meine Frau, zu der damaligen Zeit noch meine Freundin, entschieden, okay, wir würden gerne einen Postdoc nochmal im Ausland machen. Sie ist nach Paris gegangen, ich bin dann nach Cambridge gegangen und bei Microsoft Research habe ich mich wirklich dann sofort zu Hause gefühlt. Also es war wirklich mein absoluter Himmel dort. ein tolles Team, unglaubliches Talent, was dort war. Gleichzeitig auch noch so der Anschluss zur Universität. Ich war dann noch Fellow bei Downing College, das ist eines der Colleges von der University of Cambridge. Und bin damit dann auch fachübergreifend mit Menschen in Kontakt gekommen, die wirklich toll waren. Bei Microsoft Research haben wir uns am Anfang sehr viele Gedanken gemacht, wie kann unsere Welt von morgen aussehen, insbesondere im Bereich der Display-Technologien, haben sehr viel mit E-Paper gearbeitet, ein Smartphone mit einem E-Paper Companion Display entwickelt. Was dann leider aufgrund der Nokia-Restrukturierung dann von den Roadmaps gefallen ist. Aber es war wirklich ein tolles Thema. Sind dann aber nach diesem Projekt dann in den Bereich Azure Sphere gegangen, sicheres IoT-Produkt, also was wirklich die Sicherheit über Jahrzehnte garantiert von Connected Devices und haben das dann entwickelt. Irgendwann war es dann soweit, dass dann der Brexit beschlossen wurde, dass meine Freundin und ich auch irgendwann so gesagt haben, okay, jetzt ist wahrscheinlich auch die Zeit, dass wir gerne mal wieder zusammenziehen möchten, und haben uns dann entschieden, nach reiflicher Überlegung dann nach Stuttgart zu ziehen, wo ich dann halt mich wirklich auch für den Job entschieden habe, im Innovationsmanagement von Porsche zu arbeiten. Und dort insbesondere in der Elektrik, Elektronik, Innovationen anzufeuern, und meine Frau dann zur Uni gegangen ist, nach Tübingen. Jetzt so nach 2 Jahren habe ich eine neue spannende Herausforderung angenommen. Da geht es um den Aufbau eines Corporate Incubators im Tech-Bereich. Dort wollen wir neue Innovationen fördern, umsetzen in Produktteams, die sich wirklich 100% auf ihr Produkt auch konzentrieren können und halt eben auch wirklich Wert generieren fürs Unternehmen. Denn Technologien können natürlich nicht alleine stehen, sondern müssen immer irgendwo einen Wert auch dem Unternehmen dann bringen. Ja, und da stehe ich gerade.
Top, das klingt ja echt spannend. Also, was ist denn deiner Meinung nach das so die Top 2, 3 Dinge, die du mitgenommen hast damals aus dem Microsoft Research Lab? Ja. Also, oder fangen wir mal erstmal da an. Also, hast du da echt so diesen, du hast gesagt, okay, da war echt ein massives Talent da, hast du da wirklich so einen richtigen Qualitätsunterschied nochmal gespürt, also dass du wirklich da irgendwie an einem wirklichen Ort der Exzellenz im Endeffekt angekommen bist, was die technische Komponente angeht?
Ja, ich denke, das kann man genauso ausdrücken. Bei Fraunhofer muss man ja sehen, ist das Modell so, dass ich sehr stark mit Doktoranden arbeite und die eigentlich einen Großteil der Gruppe ausmachen und Doktoranden ja am Ende sehr, sehr viel Energie haben, unglaublich brachial nach vorne gehen, aber natürlich die Erfahrung nicht. Und ich denke, das ist was Microsoft dann ausgemacht hat, wo ich wirklich Researcher habe, die alleine von, sag ich jetzt mal, vom akademischen Impact her locker eine Professur an einer sehr, sehr guten deutschen Uni oder auch amerikanischen oder englischen Uni haben könnten oder auch teilweise haben. Und man dann auf einmal fachlich mit denen zusammenarbeitet. Das ist was man sonst eigentlich überhaupt gar nicht vorher hatte, diesen Kontakt zu dieser extremen Erfahrung, gleichzeitig dieser fachlichen Exzellenz und dem Drive. Das hat mich echt tief beeindruckt bei Microsoft. Ja.
Habt ihr, und was waren denn so Dinge, die du da mitgenommen hast? Also du hast gesagt, ihr habt wirklich irgendwie so euch überlegt, okay, wie sieht das Leben von morgen eigentlich aus oder in der Zukunft aus? Ja. Generell, was hast du da so mitgenommen für dich selber persönlich?
Ich glaube, die Ambition, das ist sowas. Also gerade in der Zeit, früher war es so, dass das Microsoft Research gerade in Cambridge war sehr akademisch geprägt. Also man hatte sehr, sehr viel wirklich Top-Researcher, die Top-Beiträge zu den Top-Konferenzen geleistet haben, immer ihre Best Paper Awards abgeräumt haben. Irgendwann hat sich das aber gerade auch, als es Microsoft vor Satya Nadella wirtschaftlich sich dann nochmal neu orientieren musste, war dann auch der Anspruch, dass ein Lab natürlich auch einen Beitrag zu den Unternehmenswerten leisten muss. Und da hat sich das eigentlich so ein bisschen gedreht, dass man nicht mehr so das Research akademisch im Vordergrund hatte, sondern die Ambition, einen signifikanten Anteil an dem zukünftigen Business von Microsoft zu haben. Da wirklich dann wirklich mal groß zu denken auch ambitioniert ein Projekt anzugehen, wo man vorher vielleicht gesagt hätte, oder als ich vorher bei Fraunhofer war, wow, das ist so technisch komplex, ich bin mir nicht sicher, ob man das machen sollte. Mhm. Ich glaube, das habe ich dann mitgenommen. Okay. Die großen Dinge einfach machen, versuchen und wenn sie nicht klappen, dann klappen sie halt nicht und fahren gegen die Wand. Aber zumindest hat man es versucht und gerade auch die Ambition, zukünftig einen großen Wertbeitrag zum Geschäft zu leisten. Ich denke, das ist das, was es ausmacht. Ja.
Ich finde es richtig interessant, also vor allen Dingen, weil du es gerade angesprochen hast, Microsoft unter Satya Nadella. Sehr sehr krasse Entwicklung in den letzten Jahren, also sehr positive Entwicklung. Ich würde jetzt ganz gerne einfach mal die Frage stellen, wie bist du denn dann jetzt dazu gekommen damals? Oder du hast ja jetzt nicht, sagen wir mal, aufgrund des Brexits die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt von einem Microsoft, also wo ich irgendwie quasi wirklich an einem Unternehmen bin, das irgendwie an der Peak ist, was Technology angeht. Ja. Back in die deutsche Automotive Industry. Ja. Welches Jahr war das nochmal, wo du das war jetzt?
Das war vor gut 2 Jahren.
Okay, also ich sag mal, genau in dem Moment, wo jetzt die deutsche Automobilbranche nicht wirklich im besten Licht steht, ne?
Ja.
Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja. Ja, ich glaube, Tran hat es in dem ersten Podcast ganz kurz gut gesagt oder in dem zweiten. Er hat ja gesagt, man unterscheidet sich vielleicht in gewisser Weise weniger fürs Unternehmen als für die Aufgabe und für die Menschen und natürlich also bei Microsoft auch eine tolle Aufgabe, tolle Menschen. Das, was mich damals bewegt hat, ist nochmal auch ein bisschen größer den Blick einzunehmen, gerade im Innovationsmanagement, wo die Reise denn zukünftig hingeht. Bei Microsoft habe ich sehr stark fachlich gearbeitet. Wenn man jetzt so ein Microsoft Azure Sphere Development Board oder so in der Hand hält, dann ist da vielleicht ein großer Beitrag von mir damit da drin. Das sind eben solche Dinge, da habe ich gesagt, ich muss jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen Abstand gewinnen und kreativer Lösungskonzepte ausarbeiten, Technologien miteinander kombinieren. Und das habe ich eben in dem neuen Job gesehen, das man da machen kann. Und dann war es natürlich auch in gewisser Weise eine private Entscheidung, dass wir gerne auch wieder gemeinsam irgendwo eine Homebase haben wollten. Ist natürlich auch in Academia immer recht schwer. Ich würde mich jetzt auch so als teilweise Academia angehaucht verstehen. Meine Frau ist auch Assistenzprofessorin an der Uni Tübingen, da irgendwo gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. Und bei Porsche hat es dann wirklich gefunkt. Also da kommen schon Emotionen hoch. Okay. Genauso wie Emotionen hochkommen, wenn man jetzt ein cooles Microsoft-Produkt sieht.
Ja, ne? Als du dann du hast dich entschieden, du bist dann zu Porsche gekommen und wie hast du deine neue Aufgabe im Endeffekt angegangen? Ja. Also du hast Innovationsmanagement bei Porsche.
Ja.
Porsche, sehr, sehr starke Marke. Du mit einem sehr, sehr stark technologischen Background. Wie bist du deine neue Aufgabe angegangen? Wie hast du dich die letzten 2 Jahre quasi im Unternehmen bewegt? Oder was hast du quasi versucht voranzutreiben?
Ja, ich bin eigentlich immer jemand, der sehr stark so mit Themen argumentiert. Also ich denke, gerade in der deutschen Industrie versucht man viele Dinge mit Prozessen oder neuen Organisationsstrukturen zu lösen. Eine Sache, die ich bei Microsoft auch sehr stark mitgenommen habe, wir müssen mit Themen kommen, ja, und das sind keine Technologiefelder, sondern konkrete Projekte, die irgendwo einen Wert versprechen für das Unternehmen. Und so habe ich mich eigentlich auch immer bewegt, also einmal anhand der konkreten Themen, weniger prozessorientiert und anhand der Kultur, also wirklich versucht die Menschen mitzureißen. Am Ende im Innovationsmanagement ist man ja nur jemand, der vielleicht Coach oder Mentor, die Dinge auf den Weg bringt, schon mal Entscheidungen herbeiführt, Menschen zusammenbringt. Und da wirklich einen positiven Spirit an den Tag zu legen, ist, glaube ich, das, was die Menschen dann auch am Ende überzeugt. Ja, hey, komm, wir machen was Neues, auch wenn wir schon 100% mit Serienprojekten unter Wasser sind. Wir setzen uns ein.
Mhm. Ja. Was war denn dein erster Eindruck, als du da quasi, okay, du warst, ich sag mal, Microsoft Research warst du wirklich an Forefront quasi, was Technical Developments angeht und auch Research. Was war denn dein erster Eindruck im Endeffekt, vor allen Dingen für diese technologischen Themen, also sagen wir jetzt, okay, sei es Projekte im Bereich Data Science oder AI oder mehr im Bereich, Connectivity. Ja. Was war denn dein erster Eindruck zum Status Quo dann damals bei Porsche?
Mhm. Ja, also es war natürlich vom Mindset und von der Kultur her komplett was anderes zu Microsoft. Ich glaube, das Ganze lässt sich vielleicht auch so ein bisschen an der Produktstruktur begreifen. Porsche am Ende arbeitet auf 6 große Produkte hin, wo wirklich das gesamte Unternehmen irgendwo wie Zahnräder zusammengreifen muss, um so eine Komplexität zu stemmen. Und ein Fahrzeug, insbesondere wenn wir jetzt nochmal in die Entwicklung von E-Fahrzeugen schauen, ist was extrem Komplexes. Also auch gerade von den Lines of Code ist das schon wesentlich mehr als ein Betriebssystem. Und gerade da in dem Bereich müssen natürlich auch Prozesse da sein, die so eine Entwicklung leiten und ein extrem langer Planungshorizont. Bei Microsoft hingegen war es so, ich habe meine Kernaufgabe, to empower every person and organization on the planet to achieve more, ja. Und alles, was ich, sag ich jetzt mal, digital erreichen kann, da kann ich auch mal ein kleines Stückchen abknapsen, ja, aber von einem Auto knapse ich nicht mal ein kleines Stückchen ab, sondern da müssen die Prozesse ineinander greifen. Und das war, glaube ich, die größte kulturelle Geschichte auch, oder ja, natürlich ein deutscher OEM versus amerikanisches Unternehmen ist natürlich noch anderweitig kulturell anders, aber wo man auch merkt, das Unternehmen tickt halt einfach komplett anders. Und das muss ich, glaube ich, erstmal lernen. Das war teilweise auch ein harter Prozess, wo man halt wirklich sagt, okay, man hat dann irgendwas gemacht und merkt dann eigentlich so im Nachhinein, okay, das war jetzt komplett an den Prozessen vorbei, die eben existieren und die auch aus einem guten Grund existieren. Das war so der größte Unterschied, glaube ich. Ja.
Sehr cool. Ich gucke gerade auf deinen Laptop und da sehe ich einen Sticker und da steht drauf, da steht ganz groß AI drauf und darunter Porsche.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, weil wir im Endeffekt in unserem Podcast das Ziel haben, über die 2 größten Challenges zu reden, die Menschheit im Endeffekt hat für die nächsten Jahrzehnte und die wir als Themen rund um Sustainability oder AI sehen. Wie sieht es aus im Bereich AI bei Porsche?
Ja.
Wenn wir von einer General Intelligence reden.
Okay, also bei der General Intelligence, da haben wir natürlich ganz viel in der Schublade. Nein, also ich glaube, da sind wir noch lange nicht. ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir dort sind. Aber wir sind auf dem Weg hin zu Artificial Intelligence. Das hat so ein bisschen angefangen, so vor 1,5 Jahren, wo ich mit ein paar Kollegen gesagt habe, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir uns innerhalb des Unternehmens mal so eine Community aufbauen würden. Da halt eben wirklich die Leute, die aktuell halt vereinzelt dann künstliche Intelligenz entwickeln oder anwenden oder daran forschen, zusammenbringen in der Community, dass sie sich austauschen, gegenseitig befruchten und auch andere Menschen mitreißen. Und da haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren schon einige Community-Treffen gehabt, hatten immer tolle Speaker auch dort, intern sowohl auch extern, haben jetzt auch demnächst nochmal ein spannendes Thema zu ethischer und verantwortungsvoller AI als Panel-Diskussion geplant mit sehr coolen Teilnehmern. Und Ja, da versuchen wir einfach die Community dann weiterzubringen. Dann hat sich durch eine neue Initiative unseres CIOs, dem Matthias Ulbrich, so das ganze Thema AI hat Porsche wirklich als so eine Programminitiative weiterentwickelt. Das war so vor, ich glaube, ungefähr so einem Jahr, dass man gesagt hat, okay, das stellen wir jetzt wirklich als einen strategischen Schwerpunkt von Porsche neben Digital Experience und Digital Security dar. Und gerade in dem Bereich sehen wir eigentlich so die größte Wertschöpfung, die Porsche in Zukunft betreiben wird. Und da haben wir jetzt wirklich viel Rückenwind, tolle Leute, die an dem Thema arbeiten, jetzt auch mit dem Porsche Digital Lab in Berlin, die auch schon seit Jahren wirklich ja an der Forefront sind, AI-Technologien zu entwickeln und in Porsche in den Einsatz zu bringen. Und das halt zu vernetzen, ist eine ganz tolle Sache.
Ja. Und gibt es auch konkrete Anwendungsfälle, von denen du jetzt reden kannst, wo ihr, sagen wir mal, ja okay, gehen wir jetzt mal weg vom Begriff Artificial Intelligence, aber wo ihr konkrete Projektdatenbereich, wo ihr irgendwie Machine Learning anwendet oder ich denke mal, ihr habt ja auch bestimmt irgendwie, zentrale Data Science Teams irgendwo innerhalb des Unternehmens, ne? Oder sagen wir mal mehrere Data Science Teams, wo ein Team an Data Science Leuten jetzt an Projekten arbeitet. Gibt es da irgendwie Beispiele, die du nennen kannst?
Ja, also wir haben beispielsweise im Bereich automatisiertes Fahren bei meinen Kollegen wirklich auch sehr, sehr viele Doktoranden, die an dem Thema arbeiten, die sich gerade auch so diese Porsche-typischen Features vom automatisierten Fahren, denn gerade Porsche macht ja auch das Fahren aus, anschauen. Dann haben wir Themen zum Beispiel bei den Fahrwerksmechatronikern, wo es um das Thema Reibwertschätzung geht, also wie ist die Fahrbahnbeschaffenheit, was hat das Wetter für einen Einfluss darauf, was gerade für unsere Sportwagen natürlich extrem interessant ist. Dann haben wir natürlich auch Themen, die vom Auto irgendwo weggehen und viel stärker in die Unternehmensprozesse eingreifen. Da reden wir beispielsweise um Bots. Es gibt zum Beispiel Sekretärinnen, die sagen halt, hey, ich kriege jeden Tag dieselben Fragen gestellt und schreibe dann dieselbe E-Mail zurück. Warum kann mir das nicht einfach ein Bot vorschlagen? Und ich mache dann vielleicht nochmal ein paar kleine Änderungen und habe dadurch halt eben auch Zeit geschaffen, wirklich kreativ und sinnstiftend zu arbeiten. Da geht es halt wirklich durch das gesamte Unternehmen von der Produktion. Da gibt es hier auch im Lab, im Digilab, ganz coole Anwendungen zum Thema Anomaliedetektion und das nochmal mit IoT kombiniert, zum Beispiel auf Sounddaten, wo es durch das gesamte Unternehmen dringt.
Sehr cool. Gibt es denn außerhalb jetzt von Porsche, gehen wir mal von Porsche weg. Gibt es denn ein Unternehmen oder irgendein Projekt, was du in letzter Zeit beobachtet hast oder wovon du mitbekommen hast innerhalb Deutschlands im Bereich Künstliche Intelligenz oder Machine Learning, wo du sagst, okay, das ist echt etwas, wo man sagen könnte, dass es echt sehr interessant ist und wo man eigentlich stolz drauf sein könnte, dass es in Deutschland passiert.
Ja. Ich muss sagen, in Richtung wirkliche AI-Produkte, denke ich, hat Deutschland wirklich noch Nachholbedarf. Also gerade wenn man sich jetzt amerikanische Firmen anschaut, wie jetzt Netflix zum Beispiel, die halt wirklich extrem viel auch im Bereich Optimierung mit AI machen, AB-Tests mit AI, Thumbnails generieren, bis hin zu die Produktion mit AI zu planen, wo kann ich meine Actors zusammenziehen. Ich glaube, da haben wir in Deutschland noch sehr viel Nachholbedarf. Was ich sehr, sehr toll finde, ist die Cyber Valley Initiative, gerade so im Bereich Stuttgart, wo man sich gesagt hat, okay, wir können das eigentlich nicht irgendwie singulär stemmen, sondern wir müssen uns zusammenschließen mit verschiedensten Firmen, mit Daimler, mit Bosch, mit Porsche, und da auch gerade die Research mit der Industrie vernetzen. Weil die Research hat natürlich die Möglichkeit, tolle Methoden zu entwickeln, aber vielleicht nicht die Daten, und die Industrie hat die Daten, aber nicht die Möglichkeit, in depth die Research zu machen, wie das eine Uni beispielsweise leisten kann. Und da bin ich insbesondere beeindruckt auch von Bosch, was da aufgebaut wurde. Also jetzt gerade in Tübingen wurde das AI Research Center von Bosch eingeweiht, wo wir jetzt auch zur Einweihung mal zu Gast waren. Da muss man sagen, ja, da entsteht was Neues, was man so nicht gekannt hat und was die Industrie auch weiterbringen kann. Ich denke, dadurch, dass Deutschland einen etwas langsameren Start in AI hatte, muss man sich auch ganz strategisch überlegen, wo man denn, an welchen Stellen man da aufholen möchte. Eine Sache, die ich da aktuell sehr stark verfolge und mal als Hypothese in den Raum stellen würde, ist, ob das halt eben ethische und verantwortungsvolle AI ist. Ich habe jetzt gestern noch ein cooles Paper gelesen von den Kollegen aus Tübingen, wo es um Optical Flow Networks geht und Attacken darauf, ne, die natürlich in einem Fahrzeug kann ich mit einer Kamera den Optical Flow halt eben beobachten, um beispielsweise meine Position besser schätzen zu können. Ne? Wenn ich da so einen kleinen Marker im Bild unterbringe, den ich natürlich vorher mathematisch berechnet habe, dann kann ich diese Flow Networks stören. Ja? Das heißt also, diese Research ermöglicht es uns beispielsweise im Bereich Safety von autonomen Systemen in der Automotive-Industrie wirklich nochmal Akzente zu setzen, auch in Deutschland. Da gehört noch ein ganz andere, also ganz, ganz viele weitere Technologien mit dazu, die ich da sehen würde, die Deutschland auch in Zukunft ausmachen können, gerade im Bereich Privacy.
Mhm. Willst du da vielleicht noch mal eingehen, ein paar Beispiele geben?
Ja, ich würde das Ganze mal trennen so in Entwicklungsmethodik, was sicherlich ein ganz großes Thema ist, aber auch die Technologie selber. Bei der Entwicklungsmethodik ist beispielsweise ein großes Thema, wie schaffe ich es, die Entwicklung nicht runterzubremsen, wenn es um sehr sensible Daten geht, insbesondere die Personenbezug haben. Und da sehe ich insbesondere die Generierung von synthetischen Datasets als wirklich was sehr, sehr Spannendes an, wo es darum geht, wirklich die statistischen Eigenschaften von so einem Dataset zu erhalten, aber am Ende wirklich keine Rückschlüsse mehr zu erlauben, welche Personen denn diese und jene Daten generiert haben. Also man kann sich das vorstellen, dass Tobias und Jonathan fahren halt eben in Stuttgart rum und in Herrenberg und fahren halt eben nach Porsche oder fahren sich besuchen und am Ende werden zwei synthetisch andere Personen generiert, die aber dieselben statistischen Eigenschaften haben. Das würde ich gerne so als Enabler nutzen, auch zum Beispiel in Kooperation mit Unis, wo wir dann vielleicht wirklich noch mehr Potenzial, auch was Research angeht, mit unseren großen Datasets, die halt eben personenbezogen sind, dann heben können. Und dann gibt es so ein paar Themen im Bereich der Entwicklungsmethodik, wie Vermeidung von Bias. Ich denke, so dieses Beispiel von einer großen Tech-Firma, wo man halt eben eine Klassifikation hat von unterschiedlichen Objekten im Bild dann weiße Hände hochgeladen hat, das wird dann als weiße Hände klassifiziert, beziehungsweise dann hatten Personen schwarze Hände hochgeladen und das wurde halt als Gorilla klassifiziert. Mhm. Und das ist natürlich extrem traurig, aber zeigt halt eben, welche Relevanz dieses Thema Bias-Vermeidung einfach hat. Also ich möchte halt eben, dass meine Datasets wirklich auch der Realität entsprechen und nicht einfach nur das, was irgendwo im Netz passiert. Ja. Von Seiten der Technologie konzentrieren wir uns gerade sehr stark auf das Thema, wie kann ich damit Privacy erreichen? Ich denke, da hat Apple ganz coole Ansätze, auch gerade mit dem Thema Differential Privacy, wo ich eben lokal die Daten oder die Telemetriedaten von meinen Smartphones verrausche, um dadurch halt eben keine Rückschlüsse mehr zu ziehen, was denn tatsächlich auf dem Smartphone passiert ist. Apple gibt da ein recht einfaches Beispiel im Bereich Smileys, wo halt eben dann entweder der richtige Smiley gesendet wird, der verwendet wurde, oder dann zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein anderer randomisierter Smiley. Aber das geht natürlich noch viel weiter. Wir haben jetzt noch zwei Doktoranden jetzt, demnächst starten werden und die sich auch so das Thema Federated Learning anschauen wollen, also Lernen auf verteilten Quellen. Und ist ja gerade für uns spannend, wenn wir jetzt in Zukunft wirklich immer mehr Compute-Ressourcen auch im Auto haben, haben wir eigentlich ein riesiges, großes, verteiltes Datacenter, was wir eigentlich nutzen können für Computations beispielsweise. Die Frage ist, wie schaffe ich es dann trotzdem, die Privacy zu wahren, wenn ich lokal von Userdaten lerne, aber gleichzeitig auch global Schlüsse daraus ziehen möchte. Nehmen wir jetzt mal wieder Mobilitätsdaten oder wie fahre ich in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Kurve oder ja insbesondere so in Richtung Sportlichkeit mal gedacht. Ja, und noch ein weiteres Thema sind sichere Enklaven. Da schauen wir uns gerade so die Technologien rund um Intel SGX auch an, wo es darum geht, Prozesse auf Daten auszuführen, die aber nicht einsehbar sind. Und so kann ich halt eben Daten sehr, sehr sicher verarbeiten, die im RAM zum Beispiel verschlüsselt abgelegt werden. Wo ich auch eine Garantie geben kann, dass der Algorithmus, der gerade in der Cloud läuft, auch der ist, den ich erwarte. Und das könnte ich beispielsweise dann auch nochmal über eine dritte Stelle dann auch zertifizieren lassen, dass man da einfach die Sicherheit hat, dass niemand, selbst der Cloud-Provider, nicht in diese Daten reinsehen kann, die dort ankommen und die dort verarbeitet werden. Also technologisch unglaublich spannendes Feld. Mhm. Ja.
Ja, also ich glaube, den Leuten ist es oft gar nicht so bewusst, dass in dem Bereich halt auch sehr viel passieren kann. Ne? Und ich glaube auch, dass ich bin auch fest davon überzeugt, dass es im Endeffekt ein sehr wichtiger Beitrag im Endeffekt sein kann, den Europa zu dem gesamten Thema, sagen wir mal, beisteuern kann, unter dem ganzen Aspekt der wirklich Privacy und Security auch, ne?
Ja.
Was halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wo sich der Otto Normalverbraucher nicht wirklich Gedanken zu macht, ne? Am Ende des Tages sind es halt die coolen Features und die, ja. Keine Ahnung, beschmücktes Bild vom autonomen Fahren oder so, ne? Was einen irgendwie anzieht, ne?
Ja.
Und ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer Episode, sagen wir mal, nochmal underlined. Das war eine Aussage vom, das ist echt eine tolle Aussage. Ich bin begeistert von. Hier nochmal schöne Grüße an Uli Waltinger. Uli Waltinger von Siemens. Er hat das AI Lab aufgebaut von Siemens in München. Und er hat eine richtig, spannende Aussage eigentlich getroffen. Er hat gesagt, zu dem ganzen Deutschland-Bashing oder Europa-Bashing, dass man halt sehr weit hinterherhängt, meinte er, dass Deutschland ein großes oder Europa, spezifisch jetzt Deutschland, ein großes Problem hat und das ist eigentlich das Marketingproblem.
Ja.
So, also Deutschland kann sehr viel, vor allen Dingen im B2B-Bereich und vor allen Dingen jetzt auch, sagen wir mal, in jetzt nachdem ein wenig Zeit vergangen ist über das ganze Thema GDPR, wo man sieht, okay, es hat ja schon irgendwie Früchte getragen, ne? Wenn man jetzt schaut, okay, sowas Ähnliches sehen wir jetzt auch in Kalifornien und so. Und das vor allen Dingen im B2B-Bereich, wenn man mal so global schaut und jetzt auch immer auf diese typischen Beispiele jetzt, okay, Amerika oder China, dass das, was wir sehen oder das, was wir hören und da, wo wir immer sagen, okay, Deutschland hat irgendwie keine Chance oder es steht sehr schlecht da, am Ende des Tages alles auf einer B2C-Ebene passiert. Ne?
Ja.
Und das aber auf der B2B-Ebene, vor allen Dingen, sagen wir mal, in dem ganzen Bereich AI oder Connectivity, Deutschland eigentlich einen sehr, sehr guten Startpunkt hat, ne?
Ja, ja.
Ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da bringst. Ich finde es spannend, dass du auf das Thema Ethical AI eingehst. Warum gerade? Also ich finde es spannend deswegen, weil Menschen normalerweise, vor allen Dingen technologiebegeisterte Menschen und auch Leute, die in dem Thema drinne sind, erstmal gar nicht so darüber sprechen, ne? Oder auch gar nicht erst darüber nachdenken. Es geht ja im Endeffekt immer okay über die neuen ein neues Feature oder keine Ahnung, ein neues Update oder wie auch immer und die neuen Erkenntnisse oder was technologisch möglich ist, aber nicht wirklich um Ethicals, ne? Oder um Ethics.
Ja.
Wie bist du darauf gekommen oder warum ist dir das wichtig?
Ja, also ich war schon immer irgendwie fasziniert davon und gerade in diesem Ethical AI Bereich schlummert halt wirklich viel Technologie. Also ich glaube, was den Anspruch von dem Thema angeht, ist es halt enorm. Und das, was man vorher als Leitplanken sich so gesetzt hat, auch wenn wir über GDPR reden, können wir eigentlich teilweise wirklich einreißen, indem wir zum Beispiel jetzt synthetische Datasets generieren oder indem wir Computations in einer sicheren Enklave machen können, in der man nicht reinschauen kann. Ne? Also jetzt mal abstrahiert von Automotive. Wenn ich jetzt anfange mit zwei Krankenhäusern, die wollen ihre Daten nicht teilen, wollen aber gleichzeitig einen Machine Learning Algorithmus anlernen und das halt eben in einer sicheren Enklave machen kann, wo garantiert ist, dass da keine Daten rausliegen. Ja, das ist da ist das Potenzial und dieses Potenzial würde ich gerne auch heben. Ich denke, dass Porsche eigentlich ziemlich ähnlich auch sich aufstellen wird wie Apple oder auch tut. Jetzt wurde zum Beispiel vor ein paar Tagen auch eine Kooperation mit Apple Music angekündigt für unser neues elektrisches Fahrzeug, den Taycan. Wo dann auch Apple Music direkt im Infotainment-System integriert ist. Und Apple hat das eigentlich echt recht schön auf den Punkt gebracht auf der letzten CES. Und da haben sehr viele Plakate aufgehangen, wo halt eben drauf stand, what happens on your iPhone stays on your iPhone. In Analogie zu Las Vegas. Da merkt man eigentlich auch, dass das Privacy was ist, was man durchaus auch als Luxury Good oder als Premium Good irgendwie sehen kann, was Kunden wichtig ist, gerade für den europäischen Markt auch für den amerikanischen Markt. Für den chinesischen Markt würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren. Da ist es wichtig, dass wir diese Techniken einsetzen und ethical und responsible agieren, aber vielleicht ist es nicht das, was im Vordergrund steht. Da ist dann vielleicht eher das Feature im Vordergrund und der Benefit für den User. Das kann ich vielleicht nicht so direkt verkaufen. Da fehlt mir jetzt vielleicht noch ein bisschen so das Gefühl für. Aber gerade im europäischen Markt ist das was wirklich auch bei den Kunden Anklang findet.
Mhm. Ja. Problematik dabei ist es halt, dass es etwas nicht Haptisches ist. Ne? Ja. Also wie willst du Security oder Privacy irgendwie sexy verkaufen?
Ja.
Also wie willst du das zum Beispiel mit dem Äußeren zum Beispiel mit der Hardware oder so vergleichen oder mit einem Feature oder so, was du halt wirklich tatsächlich entweder durch die Usability wahrnimmst oder durch das Auge halt. Ne?
Ja.
Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt.
Ja. Gerade deswegen glaube ich auch, du hattest in einer anderen Folge mal gefragt, was ist denn die am meisten gehypte Technologie oder so, die du aktuell siehst. Und ich glaube, die am meisten unterschätzte Technologie ist tatsächlich die IT-Security aktuell. wir hatten ja beispielsweise vor ein paar Jahren so diese Name-Server-Attacken in den USA, wo wirklich so das komplette Internet lahmgelegt wurde von irgendwelchen Toastern, irgendwelchen IoT-Devices, die unsicher waren. Und gerade das, dieser Wert, zeigt sich meist erst, wenn es zu spät ist. Und deswegen müssen wir, glaube ich, gerade Ethik und verantwortungsvollen Umgang in AI wirklich substanziell in unser Unternehmen integrieren und bei allen Köpfen irgendwo präsent machen, dass das halt eben wirklich ein extremer Wert ist, den wir da generieren, auch für das Unternehmen, auch wenn er nicht immer direkt messbar ist.
Und an dieser Stelle, da gibt es ein ganz gutes ganz gutes Paper zu. Der Begriff dafür ist, ich hatte mal mit der, an dieser Stelle auch wiederum Grüße gehen raus an Claudia Poling. Claudia Poling ist bei den T-Labs, also von der Telekom. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Sie hatte auch erzählt, dass sie sich mit ihrem Team verstärkt das Thema Malicious AI anschaut. Also das ist der Begriff dafür. Da gibt's ein ganz gutes Paper zu. Das haben irgendwie, ganz, ganz, ganz viele Researcher im Bereich AI, glaube ich, geschrieben. Mhm. Sehr, sehr interessantes Paper. Kann man sich mal durchlesen, was so die Gefahren im Endeffekt sind, ne? Und Lücken auch so, wo AI auch wirklich halt zerstören kann, ne? Das ist echt, wenn man sich das mal durchliest und vor Augen hält, so auch vor allen Dingen so anhand von Beispiel-Use-Cases, dann nimmt man das Thema wirklich ernst, ne? Aber am Ende des Tages ist halt wirklich so auch bei allen Devices, ne? So zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, okay, im Haushalt so, du hast immer mehr und mehr Smart Devices, ne? Du hast irgendwie, keine Ahnung. Bestes Beispiel, das Referenz hier, ich hatte das auch mal in der Folge mit Philipp Gerbert gesagt, von wegen eine Marke, die jetzt sehr, 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 sagen wir mal, weit verbreitet ist, auch in Europa, was Haushaltsgeräte angeht, ist Xiaomi. So. Und die haben ja alles, also die haben auch diese Self-Driving Vacuum Cleaners, die haben, keine Ahnung, alles Mögliche haben die, ne? Und die sind ja alle ein Gateway, also die sind alle connected, ne? Das heißt, die laufen alle über dein Private Network. Und jedes Smart Device, das connected ist, ist im Endeffekt eine Security Lag, ne? Also ja. Das ist ein Entry Point im Endeffekt. Das hat aber das so als Autonomalverbraucher ist halt immer dieser Trade-off, Convenience to Security oder Privacy oder whatever. Kein Mensch, zum Beispiel, ich hatte auch diese Diskussion mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber da hatte ich genau das gesagt, ist das so, hatte ich gesagt, okay, ich glaube, dass Convenience quasi genau dieser Killer ist, ne? Mhm. Ja, natürlich haben wir diese elendig langen Stichpunkte, die du runterscrollst und dann Yes, I accept klickst, ne? Die wahrscheinlich von, keine Ahnung, der besten Anwaltskanzlei, die du in diesem Markt finden konntest, geschrieben worden ist. Aber du akzeptierst sie und du liest sie safe nicht durch. Und selbst wenn du sie durchliest, wirst du es nicht verstehen. Und es ist so geschrieben, dass, ja, whatever you understand, also es interessiert dich nicht, weil du es eh nicht verstehen wirst, wahrscheinlich, und du acceptest es einfach, weil die Convenience einfach da ist, ne?
Ja.
Das ist ja genauso wie, okay, mit Google zum Beispiel, ja, alle, also diese, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, also diese ganze Security-Privacy-Themen, auch wenn Menschen darüber reden, aber trotzdem zum Beispiel nutzt jeder die Free Services bei Google. Ne? So. Wir wissen alle, was das bedeutet. Wir wissen alle, dass Google unsere E-Mails liest, wenn wir einen Gmail-Account haben. So. Ja, trotzdem, aber dieser Gmail-Account setzen wir in 1 bis 2 Minuten auf. Ne? Und that's why. Deswegen haben wir den.
Ja. Ne?
Also deswegen haben den die Leute, weil und Free Services, genauso wie Google Maps oder was auch immer, also you name them, ne? Also diese ganzen Services, die kommen nicht einfach for free. Yes, die sind free, also wir zahlen nicht, aber wir zahlen mit was anderem.
Ja, genau. Ja, ja, stimme ich dir ganz, ganz, ganz klar zu. Also gerade, um nochmal auf das Xiaomi-Beispiel zu kommen, gut, ich bin jetzt überhaupt nicht drin, wenn man es vielleicht nochmal verallgemeinert, auf Haushaltswaren, wo wirklich so Hersteller dann 200, 300 verschiedene Modelle im Jahr dann auf den Markt bringen, die alle irgendwie mit dem Internet reden wollen. Und so ein Gerät habe ich wahrscheinlich 10 Jahre, ich hoffe länger, ja. Also auch nochmal in Richtung Sustainability gedacht. Da muss ich irgendwo die Sicherheit garantieren können. Und das war genau unser Ansatzpunkt damals bei Microsoft, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich diesen sicheren Chip mit einem sicheren Betriebssystem. Und eigentlich ist auch nur Microsoft in der Lage, diese Sicherheit von einem Connected Device über so lange Zeit zu garantieren. Das schafft kein Hersteller, der, sage ich jetzt mal, seinen Fokus eher auf Consumer Goods hat. Das denke ich ist ein extremer Painpoint dort, insbesondere wenn wir jetzt in der Zukunft immer mehr mit diesen Themen konfrontiert werden. Gleichzeitig, du sagst es, die Plattformen sind kostenlos, haben eine hohe Convenience, man zahlt mit was anderem. Bei Porsche, jetzt nochmal gesprochen, zahlt man natürlich auch dafür. Ja, das heißt also, im Idealfall, deswegen nutze ich auch gerne Apple, ja, weil ich ein gewisses Grundvertrauen habe, dass aufgrund der diversen Privacy-Initiativen von Apple wirklich auch meine Daten irgendwo sicher verarbeitet werden und meine Privacy gewahrt bleibt. Und genau denselben Anspruch habe ich auch an einen Porsche.
Ja. Ja, finde ich gut. Was ich jetzt ganz gut finde, ist, gut, es gibt ja verschiedene OEMs in Deutschland und ich sag mal, ein Porsche ist jetzt nicht der Standardwagen, den wir in Deutschland haben, auch wahrscheinlich, wenn es viele Länder gibt, die wahrscheinlich glauben, dass in Deutschland alle nur Porsche fahren oder Audis oder Mercedes, was ja nicht der Fall ist. Aber also Porsche steht da, wenn ich mir jetzt denke, okay, wofür steht jetzt Porsche, dann steht Porsche ja für das Fahrerlebnis. Ne? Es steht jetzt nicht dafür, dass ich mit Porsche einfach nur von A nach B komme, sondern es kommt darauf an, wie ich von A nach B komme. Ne? Ich komme, das ist das Fahrerlebnis, das ich mit dem Porsche habe.
So. Absolut, ja.
Was ist denn, ich weiß gar nicht, inwieweit das auch schon kommuniziert wird bei so einer Brand wie Porsche oder auch generell zum Beispiel die anderen, wenn man jetzt noch Upper Class geht, wie, keine Ahnung, Lamborghini oder Ferrari oder whatever, wie wird das kommuniziert im Bereich, wenn man jetzt die Zukunft anschaut, ne? Okay, sagen wir mal, oder 10, 15 Jahre oder so. Okay, sagen wir mal 20 Jahre, wir nehmen jetzt mal eine safere Timeframe, 20 Jahre und wir haben es irgendwie reguliert, dass wir, keine Ahnung, Highway haben wir jetzt, Autonomous Lanes, also sagen wir mal, es gibt irgendwie nur noch Autonomous Lanes, ne? Also weil es wird ja, also wenn wir Human in the Loop haben und Machine, das würde ja nicht funktionieren, weil Human natürlich Fehler machen würde. So, wie wird das kommuniziert? Was passiert mit Porsche? Also selbst wenn es, also es ist ja das Fahren, ne? Es ist ja nicht das Gefahren werden, sondern das Fahren, das ich bei Porsche kaufe, ne? Ja. Oder das ich bei Porsche bekomme. Okay, wie siehst du das selber? Wie kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Oder ausmalen? Oder wie wird das kommuniziert?
Ja. Ja, also ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben, dass wir gerade in der Automotive-Industrie in Deutschland wirklich an einem absoluten Wendepunkt stehen. Das heißt also, ich definiere mich überhaupt nicht mehr über das Fahrzeug und über das Ownership von so einem Fahrzeug, sondern was einfach im Vordergrund steht, ist die Mobilität zum Beispiel, ja, oder die Exklusivität oder das Erlebnis, was ich mit einem Fahrzeug haben kann. Und deswegen glaube ich, wird es in Zukunft immer weniger den Anspruch geben, einen Porsche zu besitzen. Ne? Also klar, es wird immer noch ein wichtiger Baustein von unserem Geschäft sein, aber auch die Möglichkeit, dieses Erlebnis Porsche wirklich in seinen Alltag zu integrieren, auch wenn man normalerweise weniger Auto fährt oder sonst lieber Uber oder einen Mobility Service benutzt. Ja. Und deswegen ist bei uns wirklich die Maßgabe, dass wir in Richtung sportliche Mobilität schauen. Ja, das sagt ganz bewusst nicht, dass wir das nur auf Autos beziehen. Und dann, glaube ich, ist das Ziel, dass wir da auch wirklich den Kunden irgendwo zufriedenstellen. Und Mobilität ist da nicht alles. Da geht es ganz viel um das Kundenproblem. Wenn ich mir überlege, wie ich jetzt nach Berlin gekommen bin und wieder zurück, dann lebe ich eigentlich in einer Welt, in der ich tausende Apps miteinander kombiniere, von der Bahn bis Booking bis Lime und Uber, die ich jetzt alle kombiniert habe, um hier hinzukommen und mit dir zu sprechen. Und ich glaube, diese Kundenprobleme werden noch viel stärker in den Vordergrund rücken, Mobilität an sich zu befriedigen, aber auch den Lifestyle, den eben Porsche ausmacht.
Ich finde es ganz gut, dass was du jetzt gerade sagst mit diesen Problemen und den 1000 Apps und alles, da gibt's einen echt spannenden Vortrag von James Whittaker. James Whittaker ist sogar ein Microsoft-Guy. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch bei Microsoft ist, aber der war Distinguished Engineer bei Microsoft. Und das ist halt, der tourt eigentlich so, ich weiß nicht, kennst du den?
Ich habe schon von ihm gehört, aber so nicht persönlich
aber getroffen. Der tourt so ein bisschen als Speaker durch die Welt, ist auch ein sehr, sehr guter Speaker. Und er hat so einen Vortrag gehalten, er hat einen Vortrag in einer CS-Class in Harvard vorgetragen. Da ging es quasi um die verschiedenen Technologie in Periods, die du so hast, also welche Technologie dominiert quasi immer so ein Timeframe bestimmen, und er sagt dann, okay, eigentlich kannst du mal so sagen, eine Technologie braucht immer so 10 Jahre, bis sie so anreift, und man kann, wenn man jetzt so zurückschaut, kann man eigentlich immer so eine Technologie sehen, die so ein bestimmtes Zeitfenster dann dominiert, ne?
Ja.
Wenn wir jetzt mit dem letzten mit Cloud. Und er schaut dann halt im Endeffekt so in die Zukunft, ne? Also auch vor allen Dingen, was das Thema Künstliche Intelligenz angeht.
Ja.
Und er sagt halt auch, er versteht nicht zum Beispiel, wenn er auf so eine Plattform drauf geht, ne? Also so eine Booking-Plattform oder was auch immer. Er versteht nicht, warum er diese ganzen Informationen überhaupt noch ausfüllen muss, von wo er starten muss. Weil die Plattform wissen ganz genau, also wissen ganz genau, wo er gerade ist, so. Oder auch generell alle Informationen, die er eigentlich haben möchte, sind im Internet. Mhm. Also er muss diese ganzen Search, er sagt, okay, vorher hattest du halt Search Queries, ne? So, also du hattest die Search Engines und die wurden halt die Search Engines wurden halt benutzt, um Informationen zu retrieven. Mhm. Und irgendwann hat Google dann auch gemerkt, okay, Search wird irgendwie weniger, weil du hattest halt das Smartphone und du hattest die Apps und Informationen waren jetzt in Applications quasi.
Ja.
So. Und jetzt ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst, dass du im Endeffekt, du hast 10.000 Apps oder du hast 10.000 Plattformen, wo du dich überall anmelden musst, um, keine Ahnung, einen Trip zum Beispiel zu haben, ne? So.
Ja.
Von Mobilität bis zu, okay, Housing oder whatever, ne? So. Mhm. Und das ist im Endeffekt eigentlich alle Informationen sind da im Internet und wie kommst du jetzt zu dem Punkt, dass du kommunizierst, was du haben willst und diese Information wird halt retrieved, ne? So, und wie auch immer das aussehen wird, über keine Ahnung, wenn mal ein Voice Assistant besser wird, aber es kann ja auch nicht jeder über einen Voice Assistant nur kommunizieren, deswegen.
Ja.
Das ist ganz spannend, also ich stimme dir da absolut zu und das, wenn du das jetzt mal anguckst, also vor allen Dingen, wie viele Apps oder du eigentlich über benutzt, ne, also most of the time, also okay, wir benutzen halt WhatsApp, E-Mail und I don't know, vielleicht Telefon, aber du hast halt so viel, zum Beispiel, wenn du so eine Scooter-App hast oder so, wie oft benutzt du diese Scooter-App oder wie oft benutzt du diese Booking-App oder was auch immer, also der Lifecycle von so einer App ist eigentlich auch relativ kurz, ne, und wenn du dann halt was machst, dann musst du in 5 verschiedene reingehen, ne. Oder auch in 5 verschiedene Plattformen.
Ja.
Das ist ein sehr spannender Punkt.
Ja.
Okay, wir sind relativ abgedriftet, aber wollte ich einfach mal hier nebenbei droppen. Gibt es etwas in letzter Zeit, was du so beobachtet hast in der AI-Welt? Irgendwie, keine Ahnung, eine Competition, ein Algorithmus, ein Startup, eine keine Ahnung, eine Application von irgendeiner Firma, wo du sagst, okay, das hat dich irgendwie echt entweder A, begeistert, geschockt, verängstigt, keine Ahnung, etwas, wo du sagst, okay, das war echt krass.
Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, ne? Aber die Face-App. also komplett mal so als Consumer gesprochen, ne? Habe ich das echt begeistert. Habe ich echt gedacht so, wow. Es gibt ja dieses tolle Buch von Marc-Uwe Kling. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Quality Land heißt es. Das ist ein super toller Autor. Ich glaube auch sogar aus Berlin. Der hat die Känguru-Chroniken geschrieben. Da geht es eher so um soziale Dinge, soziale Ungleichheit auch. Und jetzt hat er eine sehr lustige, aber überaus fundierte Zukunftsdystopie geschrieben. Und die nennt sich Quality Land. Und da sind wir eigentlich in diesem Leben komplett angekommen, wo wir alle irgendwo ein Level haben und ein Social Level. Und wir geben nur noch 5-Sterne-Bewertungen ab, weil wir sonst ein riesiges einen langen Fragebogen präsentiert bekommen. Da gab es auch eine App, die nennt sich nicht Tinder, sondern Kinder. was cool ist, und dann kann man 2 Fotos machen von 2 Menschen und dann wird einem angezeigt, wie denn das Baby aussehen wird. Ne?
Okay.
Und als ich dann die Face-App dann gesehen habe, habe ich so gedacht, so, wow, jetzt sind wir schon da. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dass diese Zukunfts-, in Anführungszeichen, Dystopien, aber auch teilweise spannenden Dinge in der Zukunft eigentlich viel näher sind, als wir denken, aber dass wir gleichzeitig gerade dadurch den Auftrag haben, die auch zu gestalten. Und das ist, denke ich, so, wo wir uns als Gesellschaft auch wirklich sehr, sehr aktiv einbringen müssen, um zu zeigen, in welcher Welt wir dann morgen leben wollen. Und das kann sehr, sehr positiv sein. Das kann sein, dass ich auf einmal von diesem ganzen Ballast, der mich den ganzen Tag umgibt, gerade mit den ganzen Apps, die ich irgendwie nutzen muss, befreit und mein Leben einfacher macht, bis hin zu sozial doch sehr fragwürdigen Themen.
Ja, ich find's ich find's generell sehr Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich von diesen Dystopie-Büchern halten soll. So jetzt wo du davon geredet hast, so ein bisschen George Orwell Type. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, Life 3.0.
Ja.
Hast du es gelesen?
Ja, also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mich schon damit beschäftigt, so mit Singularity und
genau. Info, ja. Ich habe es jetzt vor kurzem gelesen. Und ich fand die jetzt an der Stelle einmal kurz so eine Buch-Review. Ich fand die ersten drei Kapitel ganz gut, wo es eigentlich noch sehr broad war. Er hat im Endeffekt so es ist ein Physiker, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der ist Physiker vom MIT und der hat es halt sehr scientific beschrieben, was Memory, Compute und Intelligence sind. Ne? So, sehr, sehr, sehr gut geschrieben, sehr gut beschrieben, fand ich sehr gut. Und dann fing es am Endeffekt an, wo es halt so sehr vorausschauend ging, ne? Also so sehr in die Zukunft blicken, von wegen, okay, wir müssen jetzt aufpassen, was die Developments in AI angeht und welche Szenarien es denn in der Zukunft gibt für, keine Ahnung, hier in Richtung Singularity, von wo es ja auch dieses Buch von Kurzweil oder wie auch immer der heißt, da gibt, wo es halt so sehr, okay, mit irgendwelchen 2030, 2040 Zahlen und alles, ne? Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist halt so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen over the top. Also ich finde das ein bisschen, das ist halt so sehr amerikanisch irgendwie, finde ich auch, ne? Also ich weiß nicht, also ich finde das immer noch, ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Und dann fangen die auch mit Robots und den ganzen Kram an, ne? Und dann muss ich immer, klar, man kennt diese Videos von Boston Dynamics, ne? Wo die halt diese Ausschnitte machen, wo es halt sehr krass aussieht und du denkst, okay, krass, dass ein Roboter schon sowas kann, aber dann denkst du halt auch immer an die andere Seite, wo die dann halt im Endeffekt die Outtakes zeigen, wo es halt schief geht und dann einfach so ein Roboter auf den Rücken fällt und einfach nicht mehr hochkommen. Ne? Ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, also das ist mir oft mal so ein bisschen zu extrem so aus, so ins Negative, ne?
Ja, also gerade wenn man sich jetzt, also ich glaube, ich habe das Buch doch gelesen. gerade wenn man sich jetzt anschaut, was wir in den letzten Jahrhunderten eigentlich gemacht haben, jetzt auch nochmal so, Hans Rösling hat ja dieses Buch geschrieben, Factfulness heißt es. Ich finde es auch arg plakativ und würde auch vielen seiner Aussagen, also es ist halt sehr, sehr amerikanisch geschrieben und auch nicht immer objektiv. Aber trotzdem hat er recht, es hat sich in den letzten Jahren durch die Industrialisierung, durch die verschiedenen Industrialisierungen wirklich eigentlich das gesamte Leben sehr, sehr positiv entwickelt. Ja? Also was unsere Lebensqualität angeht. Ich rede jetzt nicht vom Planeten, da haben wir natürlich eine Debt angehäuft. Aber wir haben eine Lebenserwartung, die extrem hoch ist. Wir müssen oder wir sind nicht mehr gezwungen, wirklich zu schuften, bis wir umfallen. Wir sterben nicht mit 25 Jahren in der Kohlemine. Da hat die Industrialisierung und auch die aufgeklärte Gesellschaft und gerade die Vernetzung auch untereinander sehr viel bewegt und Stabilität gebracht. Ich hoffe, dass es auch bei AI genau dasselbe sein wird, dass das Leben dadurch noch besser wird. Aber trotzdem müssen wir halt schauen, dass wir die Risiken auch nicht ganz außer Acht lassen. Und da eben da, wo wir sie sehen, beispielsweise im Bereich Ethical AI, halt eben wirklich aktiv mitgestalten, damit da was Geiles raus wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das auch so. Vor allen Dingen das Ding ist, die Leute sind auch immer so sehr vorschnell, ne? Sehr, sehr, sehr voreilig mit Aussagen und mit so einem Picturing von so Dingen, ne? Auch so, was das Thema generell aus so die Position von Europa und Deutschland angeht und so, ne? Genauso ist es halt auch so in der Application von AI, ne? Das Ding, manche Dinge brauchen einfach Zeit, ne? So vor allen Dingen also auch die Anwendung von, keine Ahnung, Machine Learning Applications zum Beispiel im Bereich Medical, ne? Oder auch das generell, das ganze Thema Autonomous Driving. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst nicht von heute auf morgen Autonomous Driving haben. So einmal okay, technologisch wird's noch eine Weile dauern und dann B, nochmal das Ganze drumherum, die Infrastruktur, die gesetzliche Basis, die dafür geschaffen muss und alles. Das ist halt viel, es geht viel, viel weiter, ne? Und ich glaube, die Leute, vor allen Dingen, einerseits sagen wir mal, entweder Technologen schauen halt auch immer nur so weit, wie sie halt als Technologen schauen, ne? Mhm. Es ist halt schwierig, immer noch andere Komponente, die halt auch damit eigentlich mitspielen, womit man jetzt nicht so viel zu tun hat, ne, auch reinzunehmen und ja, das auch in Betracht zu ziehen, ne?
Ja.
Deswegen. Aber ich fand's ganz gut, dass du das gerade angeschnitten hast, ganz kurz bezüglich Umwelt und Sustainability.
Mhm.
Ich sag mal so, wie siehst du denn? Ich fand's okay, es gibt zwei Punkte. Einmal ist ja das Thema jetzt ganz, ganz großes Thema elektrische Fahrzeuge.
Mhm.
Okay, dass wir jetzt quasi auf so einer on the verge sind zu einer large-scale Transition zu Elektrofahrzeugen.
Mhm.
Wie siehst du denn generell einmal so die Entwicklung innerhalb Deutschlands oder Europa, so was das Thema ja, Aktivitäten generell im Sustainability-Bereich angeht und auch so, sagen wir mal, mit Fokus auf die Automobilbranche.
Mhm. Ja. Ja, also ich denke, dass die Automobilbranche sich wirklich in den letzten Jahren immer mehr bewusst gemacht hat, dass sie wirklich an dem Hebel sitzen, um nachhaltig die Welt auch zu verändern und zum Beispiel jetzt CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich glaube, dass gerade Elektromobilität, wie du sagst, wenn es jetzt aus einem Kohlekraftwerk kommt, der Strom, dann bringt mir das alles nichts. Dann habe ich am Ende einen ähnlichen Wirkungsgrad, vielleicht beim Kohlekraftwerk ein bisschen höher, aber ich muss den Strom noch transportieren, bis zum Auto bringen, muss die Infrastruktur noch haben. Klar, das macht dann keinen Sinn. Ich glaube, dass insbesondere so die Energiewende und jetzt vielleicht nicht die letzten paar Jahre, aber davor die Jahre, wo eben die Windkraft auch extrem ausgebaut wurde, sehr stark dazu beigetragen hat, dass wir hier den Energiemix entsprechend entwickelt haben in Deutschland und auch gleichzeitig zu einem Vorreiter zum Beispiel im Bereich der Windenergie oder Solarenergie, was jetzt natürlich zunehmend nach China geht, geworden sind. Ich glaube, insgesamt sind wir da auf dem richtigen Weg. Ich denke, es wird auch immer einen Mix an Antrieben geben. Wir werden wahrscheinlich einen Teil Elektrofahrzeuge haben. Ich hoffe, dass sich der Bereich rund um synthetische Kraftstoffe noch stärker entwickelt, weil man hat eigentlich von Seiten der Infrastruktur nicht so große Herausforderungen, ne? Klar, von Seiten der Produktion und des Transports an die Zielorte, aber danach habe ich was schon da ist. Ja? Gleichzeitig würde ich mir persönlich wünschen, dass wir auch von Seiten der Bundesregierung nochmal überlegen, okay, was sind denn wirklich unsere großen Initiativen, die wir da starten können? Weil die Industrie kann eine Sache machen, sie kann halt eben Produkte entwickeln, die sustainable sind. Bei Porsche machen wir gerade riesige Anstrengungen, beispielsweise, dass unsere Produktion CO2-neutral ist, dass unsere Fahrzeuge beispielsweise ihren Ausstoß per Porsche Impact dann kompensieren können. Aber gleichzeitig muss halt auch viel dann auch einfach vom Staat kommen. Infrastruktur, Netzausbau und dann natürlich auch noch der technologische Aspekt, was beispielsweise Förderung angeht von Forschungsvorhaben im Bereich synthetische Kraftstoffe, im Bereich Nuclear Fusion, wo ITER in Frankreich zwar auf einem guten Weg ist, aber wir, denke ich, durchaus mit mehr Geld noch mehr Gas geben könnten. Mhm. Aktuell sehe ich halt im Energiemix noch nicht so den nachhaltigen Plan, das Ruder da rumzureißen. Ich glaube, was unsere Kunden angeht, sind wir da auf einem guten Weg, wenn wir auf Dezentralisierung setzen. Das heißt also, viele unserer Kunden haben natürlich auch ein Eigenheim, wo man dann mit Solaranlagen auch nochmal seinen eigenen Strom produzieren kann, eventuell Energie im Fahrzeug dann auch puffern kann oder über eine Heimbatterie dadurch halt eben zunehmend autonomer auch wird vom Netz und CO2-neutral produzieren kann. Aber das ist eben nur auch ein Teil vom größeren gesellschaftlichen Bild.
Ich glaube aber, dass vor allen Dingen jetzt in Deutschland politisch sich da, man wird es nächstes Jahr sehen, aber ich glaube, dass in der Gesellschaft das Thema eine immer größere Relevanz gewonnen hat, auch in der Bevölkerung so. So auch, was auf der Konsumentenebene passiert, dass du siehst, okay, du hast immer mehr und mehr Initiativen auch, die in die Richtung gehen zu, sagen wir, weniger Usage von Plastik im Endeffekt, dass du, keine Ahnung, keine Strohhalme mehr hast oder auch diese Pappbecher oder was auch immer, ne? Und auch so Plastiktüten und den ganzen Kram. Also ich glaube, dass da schon sehr viel passiert. Also auch, man wird es sehen, ich glaube, man wird es an der Wahl sehen. Also politisch, da hast du einen guten Punkt. Also ich glaube, damit Deutschland halt auch, sagen wir mal, die Rolle einnimmt innerhalb Europas, die wir einnehmen müssen, muss halt politisch, glaube ich, auch noch einiges passieren, ne?
Ja. Eine Sache, die ich gerade noch ein bisschen vergessen hatte, war, am 4. September feiert unser neues vollelektrisches Fahrzeug, der Taycan, seine Premiere. Das heißt also, das ist auch für Porsche ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir da wirklich nochmal einen Akzent setzen, was die Elektromobilität angeht. Wir hatten jetzt beispielsweise vor kurzem gerade auch in der, um nochmal so ein bisschen den sportlichen Aspekt rauszustellen, die Möglichkeit einem Fahrer gegeben, von der Presse, da ohne D-Rating, also ohne Reduktion der Leistung, 26 Mal von 0 auf 200 zu beschleunigen. Wenn man das kombiniert wirklich mit nachhaltiger Energie, dann ist auch sportliche Mobilität irgendwo nachhaltig denkbar und hat einen Platz in der Welt. Und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
An dieser Stelle, das war eine unabgesprochene Porsche-Werbung hier. Nein, Spaß. also am 4. September, sagst du, kommt er raus?
Genau.
Ja, dann muss ich mal schauen, ob ich da Zeit habe, ne? Vielleicht komme ich ja vorbei, schaue mir das mal an.
Ja, unbedingt, ja. Ja, also wir sehen ihn natürlich schon die ganze Zeit bei uns im Entwicklungszentrum in Weissach, ist immer ganz cool, weil der halt auch optisch echt ein absoluter Hammer ist.
Ja.
Und ich auch schon einige Male damit gefahren bin. Aber ich will keine Werbung machen. Lass uns gerne.
Alles gut. Ich glaube, wir kommen zu unserer letzten Frage. Und zwar, letzte Frage. Eigentlich übernimmt die Benjamin immer. Aber Benjamin ist heute verhindert, deswegen habe ich die große Ehre, das zu tun. Und zwar sind wir der Überzeugung, dass die Leute, die im Endeffekt die Zukunft gestalten oder sagen wir mal in einer Art und Weise die Zukunft gestalten, auch diejenigen sind, die sie am besten zu einem gewissen Grad auch vorhersagen können. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, dass du für uns und unsere Zuhörer einmal eine Prediction abgibst. Den Timeframe kannst du dir eigentlich aussuchen. Was du denkst, was du glaubst, in den nächsten, x Monaten, Jahren, deiner Meinung nach passieren wird.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Persönlich denke ich, dass sich unsere Welt gerade durch die großen Plattformen echt extrem verändern wird. Also gerade was die Mobilität angeht, wird der Besitz eine immer untergeordnetere Rolle spielen. Es wird eigentlich darum gehen, Kundenbedürfnisse zu befriedigen und das wirklich bis ins kleinste Detail. Wir hatten gerade auch schon mal über diese Post-App-Welt gesprochen. Und ich denke, die erste Firma, die das schaffen wird, die diese ganzen Kanäle zusammenbringt, ein Verständnis von den Bedürfnissen der Menschen generiert, wird da halt eben auch entsprechenden Erfolg haben. Ich denke, dass sich gerade die Automobilindustrie an einem unglaublichen Wendepunkt befindet, insbesondere was Mobility Services angeht. Wir werden in Zukunft einen Mix haben an unterschiedlichen Mobilitätsformen, Sei es jetzt von E-Scootern, die vielleicht nicht zwingend das Nachhaltigste sind, wie man jetzt an vielen Punkten sieht, bis hin zu gemeinsam genutzten Ressourcen. VW hat da beispielsweise Moja als Mobilitätsservice, oder wenn man nochmal in Richtung Daimler BMW schaut, dann Free. Das wird halt immer eine stärkere Rolle spielen, weil gerade wenn in dem Zeitpunkt, wo mein Bedürfnis da ist, jemand genau dasselbe Bedürfnis bekommt, warum sollte man es nicht zusammenwerfen? Wenn man jetzt neben dieser perfekten Befriedigung der Kundenbedürfnisse nochmal weiterschaut, denke ich, dass wir uns gerade mit AI nicht irgendwie an einem kurzfristigen Trend entlanghangeln oder in irgendein Loch fallen werden oder so, sondern dass es genauso wie die Maschine, wie die Dampfmaschine oder so, einfach einen bleibenden Einfluss hat auf unsere Wirtschaft. Das eigentlich das repräsentiert, was die Maschine vor ein paar hundert Jahren gemacht hat. Und zwar, dass man eben mechanische Arbeit einmal automatisiert, und jetzt kann ich halt auch Denkarbeit automatisieren und kann dadurch vielleicht das, was ein Arbeiter vorher sehr stark manuell gemacht hat und was repetitive Arbeit war, recht einfach in eine Situation der Entlastung und in eine Situation überführen, wo man wieder kreativer sein kann und neue Dinge ausprobiert, entlastet wird, vielleicht auch hoffentlich von dieser Überflutung, in der wir gerade leben, hin zu einem gesunden Minimalismus zurückkehrt. Das hoffe ich, dass AI das für uns machen kann, und wir müssen halt sehr stark dran gestalten. Und ich glaube, gerade dass auch Deutschland enorm das Potenzial hat aufzuholen, aber gleichzeitig die lokalen Gegebenheiten immer eine Rolle spielen werden, und dass Gesellschaften halt ganz anders ticken werden, auch in Zukunft, als wir das in Europa tun, wenn man beispielsweise nach Asien schaut.